Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 16. Episode von Diversify, der Private Market Podcast. Heute an meiner Seite wieder der Robin. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, freut mich auch, dieses Mal wieder dabei zu sein.
Vorweg unser Disclaimer: Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Starten wir mit unserem ersten Themenblock: Aktuelles. Jetzt, ja, bei unserer Aufnahme haben wir heute den 27. März, das heißt, das erste Quartal nähert sich, ja, mit großen Schritten dem Ende zu. Robin, wie fällt denn dein Fazit fürs erste Quartal 2024 aus?
Gut, jetzt in der verkürzten Osterwoche habe ich mir jetzt auch schon einige Gedanken drüber gemacht, gerade so Rückblick, Q1, wie sieht's aus, wie geht's weiter? Ich finde es extrem beeindruckend, wie brutal positiv das Sentiment ist aktuell. Also du hast wirklich ja ein High nach dem anderen. Gut, was ist ein High von einem Index? Das hat einfach so ein Multiples auf die künftigen Erträge. Ja. Das heißt ja nicht, viele sagen ja immer, oh, das steht ja im All-Time-High, es kann so nicht weitergehen. Wir sehen doch, es kann weitergehen. Es hat ja angefangen letztes Jahr im Oktober. Irgendwie alles doch nicht so schlimm, wie man dachte. Inflation kommt wieder zurück, Zinsen gehen dann bestimmt bald wieder runter. Dann kam das Thema KI, was ja voll durch die Decke ist. Eine Nvidia ja extrem performt, ganzen Nasdaq, ganzen Tech-Sektor hochgezogen. Du hast eher durchwachsene Wirtschaftsdaten, ein paar Sachen besser, ein paar Sachen schlechter als erwartet. Mhm. Nichtsdestotrotz, du hast Q1 ist eine relative Stärke siehst du da, speziell in der US-Wirtschaft. Und jetzt auch in Europa ist irgendwie auch noch nicht so schlimm, wie man denkt, eher Richtung Aufschwung alles. Und man sieht schon eine relativ große wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, würde ich sagen. Und was bedeutet das für die Anlegenden? Zum einen alle super hyped, jeder FOMO will gerne dabei sein. Und nach so einer Rallye und nach der positiven Performance könnte man ja meinen, dass mal eine Korrektur kommt. Aber nee, das heißt, wenn da irgendwie die Aktienmärkte ein bisschen fallen oder einzelne Titel nach den Earnings mal ein bisschen runtergehen, wird es immer direkt zum Nachkauf genutzt. Also es gibt keine oder wenig Gewinnmitnahmen. Die Titel ziehen weiter an. Jetzt heute, Henrik hat es ja gerade gesagt, 27. März, gerade eben in die Futures geschaut, US-Markt auch positiv, alles im Plus, DAX im Plus. Das ist jetzt, wenn du year-to-date die ganzen Indizes anschaust, bist du halt teilweise echt schon zweistellig im Plus, also irgendwie über 10% DAX year-to-date im Plus, USA im Plus, durchweg alle Indizes. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Was ich zum Beispiel spannend finde, also womit ich gerechnet hatte, ist, dass eher jetzt nach dem starken Jahr 2023 eher auch mal so zweite Reihe, gab es ja viele, die gesagt haben, hey, eher nicht mehr in klassischen S&P gehen, der nach Börsengewichtung der Unternehmen gewichtet ist, sondern Equal Weight, das heißt quasi jedes Bestandteil hat das gleiche Gewicht und nicht ein höheres Gewicht, wenn du eine höhere Market Capitalisierung hast, dass du halt auch so mittelgroße Companies mitnimmst, so aus der zweiten Reihe. Das fand ich spannend. Die sind wiederum nicht so angezogen, wie ich es gedacht hätte. Das ist echt ein brutaler Trend von den Magnificent Seven, die extrem angezogen haben, auch sehr viel ganzen Tech-Sektor mit hochgezogen haben, aber auch in der Industrie sieht's ganz gut aus. Also wirklich echt top. Also du hast robuste Gewinne gesehen, Wirtschaft irgendwie doch nicht so im Eimer, wie man dachte. Einzige, was ein bisschen negativ gesehen werden könnte, das haben wir die meisten auch vergessen, dass die Zinsen jetzt nicht so schnell fallen werden, wie ursprünglich gedacht, aber alles nicht so schlecht. Also es war, und das heißt auch nicht automatisch, dass wenn du im Bullenmarkt bist, dass dann jetzt irgendwie ein Bärenmarkt kommen muss, sondern sieht eher so aus, dass sich der Bullenmarkt ausbreitet, auch auf viele Sektoren, die jetzt bisher noch nicht so performt haben. Ich fand super spannend, jetzt auch zum Jahreswechsel, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, sind so Medtech-Unternehmen, Medizin und sowas, weil die ja durch die Medikamente letztes Jahr teilweise stark abgestraft worden sind, weil ja der Markt dachte, es wird nie wieder jemand dick oder hat Diabetes oder Gelenkprobleme aufgrund von Übergewicht, die sind mittlerweile auch besser gelaufen, dass viele Sektoren, die wieder anziehen, jetzt auch, wenngleich die Zinsen noch nicht gefallen sind, jetzt auch fast ein Liebling von den Kunden von uns, zumindest kaufen es immer relativ viele, also Kundinnen und Kunden über unsere Plattform, sind Vonovia, hat sich auch ganz gut entwickelt, gerade Companies, die auch sehr zinssensitiv sind. Ich glaube auch, wenn dann wirklich der erste Zinsschritt kommen sollte, also die erste Zinssenkung, dass dann auch so Zykliker wieder anspringen werden, so Automotive, Glas, schwierig absehbar. Also gibt es auch irgendwie geteilte Meinungen. Ein paar Analysten sind super bullish, weil der Buch, also Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1. Das heißt, Marktkapitalisierung ist geringer als der eigentliche Wert, wenn man die Company jetzt liquidieren würde. Das ist auch spannend bei großen Automobilherstellern. Es sind halt viele bullish, andere sagen, boah, ist schwer absehbar, was ist denn der Trend? Ist es Elektromobilität? Sind es eher niedrigpreisige Fahrzeuge oder ist es wieder voll hoher Individualisierungsgrad bei den Premium-Segmenten, dass du halt die Marge weiterhalten kannst und keine so Margenerosion hast, wie viele E-Auto-Hersteller und sowas. Ich glaube aber, dass die auch wieder anspringen, so Zykliker, die reagieren ja immer relativ schnell auf Zinssenkungen. Aber Zurückblick war, alle, die investiert geblieben sind, können sich freuen. War ein gutes erstes Quartal. Ist auch viel vorweggenommen worden schon und es hat sich jetzt eher durch die Zahlen, Daten, Fakten und durch die Reporting-Lage bestätigt, dass es eigentlich gar nicht so übel ist und die Welt jetzt doch noch nicht untergeht. Aber so negativ, Themen politische Spannung nehmen gleich zu. Also was da jetzt in Russland passiert ist, ist eigentlich sehr, sehr traurig, nutzt dann der Kreml direkt zu sagen, hey, jetzt war die Ukraine, wenngleich sich ja der IS dazu bekannt hat, dass der Anschlag von ihnen verübt worden ist und die Spannung, also es wird nicht weniger. USA hatten wir vor 14 Tagen drüber gesprochen. Trump auch ein spannendes Thema, was zu Spannungen führen wird. Ich persönlich finde es sehr interessant, weil normalerweise hast du ja eher in einer schlecht laufenden Wirtschaft erhöhte politische Spannungen. Ja. Aber gerade mit Kriege etc. hast du es halt auch, obwohl alles gar nicht so übel ist. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns auch begleiten wird und was jetzt uns leider auch jetzt ist das erste Quartal 2024 begleitet hat.
Ja, absolut. Und wenn wir weiter schauen aufs nächste Quartal, also Q2 24, wie siehst du es da?
Also, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ich glaube, das Thema Zinsen, also Haupttreiber werden sein Zinsen, Gewinne der Unternehmen und politische Risiken, wo man Auge drauf haben muss. Die Wirtschaft verlangsamt sich wahrscheinlich schon ein bisschen. Erst wurden die ganzen Prognosen reduziert, jetzt teilweise wieder erhöht. Es sind sich irgendwie auch die Ökonomen nicht so ganz einig, wo die Reise hingehen wird. Ich glaube aber, jetzt Q2 und Q3, Q4, also auch Gesamtjahr 24 wird jetzt nicht so übel sein. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, losgelöst jetzt, also vielleicht über Zinssenkung, aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wo jetzt noch extrem hohe Kurssteigerungen herkommen sollen. Ich glaube, Gewinne müssen so gehalten werden, dass die weiterhin positiv sind, dass die Kurse gerechtfertigt sind. Glaube ich persönlich schon dran. Aber natürlich hat es eingangs gesagt, keine Anlageberatung. Ich glaube, es gibt Sektoren, die gut laufen könnten, gerade zinssensitive Sektoren, die halt auf Zinssenkungen positiv reagieren werden, wie jetzt Zykliker, die könnten gut laufen. Aber alles in allem ist aus meiner Sicht wichtig, breit zu streuen. Also das hat relativ gesehen, jetzt auch mit der Historie, sind zum Beispiel US-Aktien wieder relativ teuer, europäische Aktien hast du ein bisschen Potenzial, dass du dich da halt einmal regional breit aufstellst, aber dann auch jetzt für den Konjunkturzyklus sagst du, gehst jetzt auch in andere Branchen. Das heißt nicht nur regional diversifizieren, sondern auch über Branchen diversifizieren, dass du jetzt nicht sagst, ich gehe all in, nur Semiconductor und schau weg bei allem anderen, weil die sind gut gelaufen. Diversifizieren macht da schon Sinn, dass du da wetterfest aufgestellt bist. Ich glaube, dass es kein so schlechtes Börsenjahr wird. Also auch historisch US-Wahljahr, dann hast du noch Zinssenkungszyklus, jetzt wahrscheinlich den Peak gesehen oder ziemlich sicher den Peak gesehen. Von dem her, ja, also eher positiv. Also nicht verhalten positiv, sogar positiv. Also ich finde, Kapitalmarkt-Exposure hat in einem Portfolio auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung.
Ja, definitiv. Absolut. Was wir auch am Anfang oder worauf du gar nicht drauf eingegangen bist, jetzt im ersten Quartal war natürlich auch nochmal das Thema Bitcoin, was sehr
hohe
Wellen geschlagen hat. Da auch ein All-Time-High nach dem anderen, da gut, ist noch schwieriger zu predikten, wie es
voll.
Gut, dieses Jahr laufen wird.
War halt die Öffnung, klar, war ein Riesenthema. Also jetzt halt salonfähig, weil es halt einfach depotverwahrfähig ist, großer Asset-Manager mit Bitcoin-ETFs. Ja, also auch ein Riesenthema, klar, extrem viel Geld reingeflossen. Da sieht man aber auch, das war jetzt ja wirklich nur der Aktienmarkt, wie viel Kapital im Markt ist und investiert werden möchte. Das hat man auch gesehen bei den Bitcoin-ETFs und ich glaube auch jetzt für vielleicht der Schwenk zu Private Markets, auch im Private Markets-Bereich, glaube ich, dass es auch eher wieder positiver aussieht, weil du siehst, klar, Unsicherheiten hast du immer politisch, also todsichere Investments ist halt, gibt's halt nicht. Also Sparbuch, klar, aber irgendwie Einlagen gesichert investieren. Aber sobald du halt weggehst von den ganz sicheren Investments, hast du immer irgendwelche Unsicherheiten. Aber ich glaube, gerade ist es alles eher ja gefühlt handelbar, zumindest für die Marktteilnehmer. Und deswegen glaube ich auch, dass der Private Market, die ja recht volle Taschen haben, also viel Dry Powder, der nicht investiert ist, dass auch da es jetzt eher sich wieder positiv entwickeln wird und die verhaltenen letzten 2 Jahre damit abgeschlossen werden.
Was ist Dry Powder?
Trockenes Pulver.
Danke.
Das sagst du so. Wenn ein Fonds halt viel Kapital hat, das investiert werden könnte, aber nicht investiert ist. Weil viele Funds haben ja noch, gerade so die Hypes, jetzt irgendwie bis 21, noch Funds geraced, also für sich selber Geld aufgenommen, das investiert werden kann, theoretisch in Private Equity Projekte, aber nicht investiert worden ist. Und dann ist der Markt ja brutalst ausgetrocknet. Also prima wegen Ukraine war da so der Startschuss und dann Zinsanstiege und eigentlich alles nicht so hübsch und nicht so schön wirtschaftlich. Und die Funds haben sie geraced, Geld haben sie, haben sie aber nicht investiert. Deswegen ein Haufen Geld, viel Geld, das investiert werden möchte. Weil die Funds, sein Geschäftsmodell von einem Fund, Geld anzulegen und zu returnen. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt auch für den Markt eher positiv sein wird als negativ.
Ja, es bleibt spannend. So ähnlich wie ich ab und zu mal Fragen habe, wenn du hier mit Fachbegriffen um dich schmeißt.
Das mache ich doch ganz selten.
Mit Dry Powder und Zyklikern und etc. Und ich dir da ab und zu dazwischen gerätsche, so bekommen wir natürlich auch von unserer Community Fragen zum Podcast, zu den einzelnen Themen. Ist jetzt mittlerweile unsere 16. Folge. Und unser zweiter Themenblock dreht sich tatsächlich einfach genau, ja, um alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns ja Fragen eingesendet haben auf den verschiedensten Kanälen, sei es über Instagram, sei es per E-Mail, sei es auf LinkedIn, was uns da erreicht hat. Gehen wir gerne mal so ein bisschen durch. Ich lese einfach mal die Fragen vor, denke ich mal, machen wir's. Und du antwortest drauf, wie
finde ich dir super. Passt. Hört sich gut an.
Erste Frage. Kann mir jemand erklären, was Private Markets sind und wie sie sich von den normalen Börsen unterscheiden?
Gute Frage.
Passt zum Podcast-Titel.
Ja, Zufall, also kuratiert die Fragen. Letztendlich kann man ja die Investmentlandschaft in zwei Bereiche aufteilen. Das ist Public Market und Private Market. Public ist alles, was public, also öffentlich gelistet ist, öffentlich investierbar ist. Sprich alles, was einen Börsengang gewagt hat. Das heißt, jedes börsennotierte Unternehmen, also es gehört dem Public Market zu, jeder ETF, jeder Aktienfonds, was halt über eine Börse gehandelt werden kann, börsengelistet ist. Und im Gegensatz dazu gibt es den Private and Alternative Market. Das ist einfach alles, was nicht börsennotiert ist. Das heißt, irgendein Unternehmen wird gegründet, läuft super, verkauft Schrauben und irgendwie in dritter Generation, super erfolgreich, ist aber nicht an der Börse, das heißt, da kannst du auch nicht rein investieren als Privatperson, weil es nicht zugänglich ist, weil es nicht
öffentlich ist. Klassischer deutscher Mittelstand.
Genauso ist es. Oder jetzt auch, keine Ahnung, Reddit hat jetzt ein IPO oder Douglas ein IPO, die waren bis zu dem Zeitpunkt des IPOs, waren die private und sobald sie börsengehandelt sind, sind sie public. Das ist so der Unterschied. Das eine ist börsengehandelt, das andere ist nicht börsengehandelt. Was ist die wesentliche Charakteristika von der Einführung bei der Börse? Die Unternehmen legen auf einmal extrem viel offen, sind extrem transparent nach außen, weil sie sein müssen, müssen alles Mögliche reporten als börsengelistetes Unternehmen und sie sind handelbar, sind zugänglich für jeden. Also jeder kann diese Unternehmen, der jetzt ein Depot hat, was ja aktuell keine allzu große Herausforderung mehr darstellt bei den Brokerage-Lösungen, kann er investieren, kann Anteile dieses Unternehmens erwerben, ist ja quasi Teileigentümer von der Public-listed Firma. Bei Private Markets gestaltet sich das etwas komplizierter, weil nicht jeder einfach investieren kann und primär institutionellen Anlegenden vorbehalten, dass du ein Investment in nicht börsennotierte Unternehmen tätigst. Und das ist so der Hauptunterschied. Das ist einfach nur von der Charakteristika, was der Unterschied Private und Public Market ist.
Das leitet auch schon super, super rüber, weil du meinst, vornehmlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Die nächste Frage, wie komme ich denn als Privatanleger überhaupt in diese Private Markets rein, wenn ich es denn wollen würde?
Also grundsätzlich wäre Private Market Investment wäre ja eine Direktbeteiligung bei einem Unternehmen. Also bei Hendrik hat jetzt eine GmbH, ich beteilige mich, dann wäre ich ein Private Market Investor, theoretisch. Das würde vielleicht gehen, weil Hendrik mich super spitze findet und weil wir uns kennen und dann kaufe ich einen Teil von seiner GmbH. Das ist ja ein Private Market Investment, das ist aber on scale schwierig, also heißt irgendwie für eine große Anzahl von Leuten.
Und auch nur für dich zugänglich.
Genau, auch nur für mich zugänglich. Daher gibt es viele Fonds, die aktiv, wie ein Aktienfonds. Es gibt ja Fondsmanager, die sagen, okay, ich verstehe den Aktienmarkt sehr gut und ich schaffe es, durch eine clevere Aktienauswahl eine gute Rendite zu erzielen. Und genauso Fonds gibt es auch für den Public Market. Wir haben gesagt, ich finde ganz viele Hendricks, die ein gutes Geschäftsmodell haben, wo ich mich beteiligen will, wo ich ein auch durch mein Management, durch meine Managementleistung als Private Equity Fonds Mehrwert stiften kann. Das ist ein Unterschied zwischen Aktien und Private Equity Fonds. Das ist das in aller Regel ist da das Management deutlich, deutlich aktiver und auch beratender tätig. Und die bauen sich dann ein Portfolio zusammen, schaffen da Werte und dann veräußern die wieder. Die Private Market Beteiligung, dadurch wird der Fonds Mehrwert, also der Preis des Fonds und dadurch wird durch die Anlegenden in den Fonds ein Mehrwert geschaffen. Sowas macht mehr Sinn, ist auch skalierbarer als ein Direktinvestment jetzt in Hendrik seine GmbH. Mhm. Aber es kann nicht jeder in diese Fonds investieren. Die letzten Jahre war das ein gar nicht zugängliches Thema für Retail. Also gab es keine Lösung, dass man jetzt klassischer Retail-Anleger mit ein paar Euros da teilhaben kann, weil die Fonds waren rein regulatorisch so strukturiert, dass sie nur an professionelle und semiprofessionelle Investierende vertrieben werden dürfen.
Das heißt konkret?
Du musst halt gewisse Kriterien erfüllen, dass du dich als professioneller Investor klassifizierst und du kannst dich auch über deine Anlagesumme als semi-professioneller Investor qualifizieren. Was heißt es genau, wenn ich bin kein professioneller Investor, weil ich nicht das nötige Know-how habe, kann ich aber sagen, ich kaufe mir den semi-professionellen Status, indem ich einen Betrag von mindestens 200.000 Euro in diesen Fonds investiere. Das hat es dann wiederum doch sehr exklusiv gemacht, weil der Großteil, man sagt ja immer, keine Ahnung, 5 oder 10% oder so vom Portfolio in Private Markets allokieren, macht absolut Sinn, vielleicht auch 15, je nach Risikoneigung. Wenn du sagst, okay, 10% macht Sinn, ich habe ein Minimum-Investment von 200.000 Euro, das heißt halt, ich brauche 2 Millionen Vermögen. Das heißt, da sind extrem viele rausgefallen, es war halt einfach nicht zugänglich. Und die Order-Prozesse waren auch extrem schwerfällig. Also die meisten kennen es ja ETF kaufen. Also du machst jetzt irgendwie, lädst dir dein Scalable Capital, hast du, dann überweist du da Geld hin oder machst du so eine Lastschrift, dann hast du dein Geld, machst 3 Klicks, bist investiert, alles easy. Bei einem Fonds hast du Subscription-Dokumente, die meist recht lang und nicht allzu transparent sind.
Also richtige PDF-Dokumente.
Ja, oder papierhaft, also okay. 60, 70 Seiten ist ja jetzt nicht unüblich, druckst du aus oder also wenn es gut läuft, ein extrem digitalisierter Transfer Agent ist des Fonds, dann machst du DocuSign und dann musst du das Geld manuell noch überweisen, sobald ein sogenannter Capital Call, also ein Kapitalabruf kommt, für dich, also ein schlechter Prozess plus.
Also Capital Call, wirklich jemand ruft dich an und sagt, jetzt das Geld, was du zugesichert hast.
Schriftlich.
Okay,
schriftlich.
Jemand schreibt dir einen Brief.
Genau, der Kapitalabruf, also Brief oder E-Mail und dann musst du das Geld überweisen. Das heißt, zum einen schwerfälliger Prozess, zum anderen wenig digital, also schwerfälliger Prozess, weil nicht wirklich digitalisiert oder gar nicht groß digitalisiert. Und ergänzend hast du noch das Thema, dass das Minimum-Investment sehr hoch war. Und jetzt aktuell gibt es immer mehr Fonds, die den sogenannten Zielmarkt-Kleinanleger haben. Sprich, du musst nicht ein professioneller Investor sein, um da investieren zu können. Und du musst jetzt kein Minimum-Investment von 200.000 Euro bringen. Also die Grundvoraussetzung, das heißt, jeder kann investieren. Mhm. Und dann gibt es noch Lösungen, wie zum Beispiel Now, die auch die, weil du hast unverändert relativ hohe Losgrößen rein operativ bei diesen Fonds. Und dann gibt es Lösungen wie jetzt Now, die sagen, okay, ich habe eine Community, die ganze Community würde gerne investieren in einen Fonds, der für Retail vorgesehen ist. Und wir aggregieren mit unserer Plattformleistung kleinere Investments ab 1.000 Euro und treten dann nach außen gegenüber dem Asset Manager oder Fonds Manager als ein großer auf. Also aggregiert dann irgendwie 100.000 Euro bringen wir dann zusammen. Und so ist es dann möglich. Und auch von der User Experience und vom User Interface erinnert es eher an einen Broker als an eine Subscription. Das ist ja auch das, wofür wir stehen. Also Einfachheit, Transparenz. Mhm. Und einfache Prozesse bei uns, wenn du irgendwie was kaufen möchtest und in irgendeinem Markt partizipieren möchtest.
Ja, also zusammenfassend, wie komme ich eigentlich an diese Private Markets Investments ran? Also sehr detailliert und ausführlich erklärt, warum die Hürden gerade noch da sind oder da waren. Aber es gibt Lösungen, unter anderem halt wir bei Now dies reduzieren,
klar,
die Möglichkeit schaffen, dort in diese Private Markets, in unserem Fall in Private Equity und bald auch noch in andere Produkte rein investieren zu können.
Genau, so ist es. Perfekt zusammengefasst.
Danke. Und die nächste Frage, es wird ja oft von höheren Renditen bei Private Markets gesprochen, aber auch von Risiken. Worauf muss ich da achten?
Mhm. Also höhere Renditen, vielleicht, wie kommt das zustande, dass man von höheren Renditen spricht? Wir haben bei uns auf der Website einen Vergleich erstellt, historische Entwicklung, klar, hier auch ein Disclaimer, du kannst jetzt nicht die historische Performance nach vorne schreiben, davon ausgehen, dass es weiter so läuft,
ja,
aber ist ja schon ein ganz guter Indikator, wenn man ja Asset Performance in der Historie vergleicht, um einschätzen zu können, wie die grundsätzlich rentieren. Wir verglichen Private Equity Secondaries, weil wir uns auch einen Private Equity Secondary Fund anbieten, mit globalen Aktien. Und wenn du da irgendwie im Jahr 2000 investiert hättest, hättest du deine globalen Aktien bis heute vervierfacht, dein Investment, und das Private Equity Secondary Investment verelffacht. So far so good, hört sich gut an. Warum ist es so? Die meisten Unternehmen erfahren, solange sie noch privat sind, deutlich höhere Wertsteigerungen, mhm, als nach dem Börsengang. Das ist vielleicht ein Video eine Ausnahme. Nee, also die sind ja sehr, sehr gut gelaufen, aber du hast halt einfach, wenn eine Company gegründet wird, als Beispiel, from the scratch, ich gründe jetzt eine GmbH, die ist zum Zeitpunkt der Gründung, wenn ich jetzt volle Stammkapital einzahle, 25.000 Euro wert, dann ist die 25.000 Euro wert. Weil es hat einfach nur das Geld darin. Und die Innovation, wenn ich dann eine wahnsinnig gute Geschäftsidee habe, zum Beispiel, ich bin jetzt ein ganz neuer Chip-Hersteller oder sowas, habe jetzt die Super-Chip-Idee. Und wenn du jetzt einsteigst, halt du kaufst die Hälfte von der Firma, 12.500 Euro, ja, bist investiert, und jetzt habe ich die bahnbrechende Idee, dann ist ja ein extrem hoher Wert schon geschaffen. Und du hast halt eine viel, viel schnellere Wertsteigerung, einfach auch aufgrund des Basiseffekts, weil halt 25.000 verdoppeln ist ja nur 50.000, aber wenn eine Company schon in der Börse ist, irgendwie, es gibt ja ein paar Schwergewichte, die irgendwie schon eine Milliarde wert sind, also mehrere Milliarden wert sind, und dann sagst du, ich muss jetzt von 2 Milliarden auf 4 Milliarden, das ist halt in Geld viel, viel mehr. Und das heißt, die großen Multiples gibt es halt eher bei Companies, die noch weniger wert sind, die sich halt schnell verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen, was ja teilweise Fonds als Ziel haben. Und die Innovation wird da halt auch meistens betrieben. Weil du hast eine neue Idee, du schaffst Marktanteile, du wirst irgendwann du hast irgendwann dein Product Market Fit, also die Leute wollen das Produkt wirklich, dann bist du erstmal nur in Deutschland, und dann ist halt der Hebel für dich zu sagen, ich bin nur in Deutschland und expandiere jetzt nach ganz Europa, ist halt viel, viel mehr Wert, der dadurch geschaffen wird, durch diesen Schritt, als wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich bin überall auf der Welt, aber nur noch nicht in Deutschland, gehe jetzt noch nach Deutschland. Da ist halt einfach noch viel, viel mehr Potenzial dabei, viel, viel, also teils deutlich mehr Innovation betrieben wird, und eine Company geht ja an die Börse, wenn sie schon eine gewisse Bekanntheit hat, eine gewisse Größe hat, weil sonst wird es ja keiner kaufen. Und auch rein strukturell, erst wenn du die ganzen, ja, Kapazitäten hast, um auch den Reporting-Erfordernissen gerecht zu werden. Und deswegen hast du da relativ hohe Renditen. Also das ist jetzt noch zu dem Punkt, also warum Renditen da höher sind als Erläuterung, aber was für Risiken gibt's? Wesentliche Charakteristika von Private Market Investments ist, dass die nicht liquide sind oder nicht so liquide wie jetzt ein Kapitalmarktinvestment. Weil ein ETF kann ich heute kaufen, morgen verkaufen, ja, genauso wie eine Aktie. Private Equity Fonds konntest du typischerweise früher gar nicht verkaufen. Zumindest gab es keine wirklichen offiziellen Wege, die zu verkaufen. Da hast du irgendwie so Closed-End-Strukturen, sogenannte Closed-End-Strukturen. Kaufst du dir heute, entscheidest dich jetzt für 7, 8, 9, teilweise 10 Jahre, bist du da investiert, und dann kriegst du dein Geld zurück. Oder halt irgendwie Teilauszahlungen über die Laufzeit, aber du kannst den nicht handeln. Da gab es keinen Markt für.
Ja.
Illiquidität ist natürlich ein gewisses Risiko, klar. Weil wenn du es brauchst, dann kannst nicht drauf zugreifen. Das ist ein Thema, das hat sich aber auch verändert. Also unser Fonds ist zum Beispiel semi-liquide, und es gibt auch immer mehr semi-liquide Strukturen, dass du einen gewissen Anteil deines Investments in regelmäßigen Abständen, beispielsweise quartalsweise, halbjährlich oder jährlich veräußern kannst. Das ist so ein Risiko, das man nicht außer Acht lassen soll. Dann Management-Risiken. Der Fondsmanager, der Private Equity Fondsmanager, muss jetzt nicht zwingend gut sein. Also gibt es natürlich auch ein Risiko von einem schlechten Management, dass da schlechte Investmententscheidungen getroffen werden,
ja,
und dass man deswegen keine gute Rendite hat. Also das ist natürlich ein Thema. Und letzten Endes, also es gibt ja auch wahnsinnig viele Risiken bei einem Aktieninvestment. Das sind dieselben aus meiner Sicht auch vom Private Market Investment, weil klar, es gibt politische Risiken, Währungsrisiken, Rohstoffrisiken, regulatorische Risiken, die betreffen ja ganz viele börsennotierte Unternehmen. Ein und dieselben Risiken betreffen auch nicht börsennotierte Unternehmen, die man betrachten muss. Dann gab es auch noch was, bin ich aber gleich fertig, Thema Adverse Selection, sprechen ja auch viele an, also man sagt, hey, es kommen nur, oder für Retail, also speziell bei Retail, bei Fonds, die für Retail zugänglich sind, kommen viele Fonds auf den Markt, bei denen die Asset Manager nicht erfolgreich sind, kein Geld bei institutionellen Anlegenden bekommen und deswegen auf den Retail-Markt ausweichen müssen.
Das ist der Vorwurf dieser adversen Selektion.
Genau, das ist so der Vorwurf und dass ja quasi nur der Ramsch für Retail zugänglich ist und nicht die Top-Produkte. Das Thema war früher schon, hat man nicht außer Acht lassen sollen, dass es auch schlechte Fonds gibt, das ist auch das Thema Managementfehler, die ich angesprochen hatte. Aber es gibt mittlerweile, weil es gab ein strategisches Umdenken bei sehr vielen Asset Managern und bei vielen Privatbanken, die gesagt haben, nee, wir wollen aktiv den Private Market, den Alternative Market öffnen für Retail. Deswegen bringen die Asset Manager bewusst auch Fonds oder teilweise auch Zugänge zu ihren Flagship-Fonds, die wirklich sehr, sehr performant sind, werden da geschaffen und sagen, ich will strategisch auch diesen Retail-Markt möchte ich auch adressieren können mit meinen Produkten. Das heißt, war ein Vorwurf, war auch ein Risiko, also dass wirklich schlechte Produkte am Markt waren. Das ist jetzt mittlerweile aber, man soll es nicht komplett außer Acht lassen, aber es gibt mittlerweile auch echt sehr, sehr gute Fonds am Markt, die investierbar sind. Meistens, allerdings immer noch mit hohen Mindestinvestments, das ist wie die öffnen sich für Retail, aber operativ schaffen es die meisten Banken und Asset Manager nicht ihre Mindestlosgrößen von den typischerweise 200.000 wie früher zu reduzieren. Da gibt es aber Anbieter wie jetzt Now, die sich genau auf sowas spezialisiert haben. Weil wir haben Zugang zu genau solchen Investments und wir haben auch die technische Lösung zu sagen, wir reduzieren oder transformieren die Losgröße von 200.000 auf 200 mal 1.000 zum Beispiel.
Ja, genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe bereits ein All-World-ETF und bin gut diversifiziert. So, warum brauche ich den Private Markt oder bringt das wirklich was?
Also, guter Punkt. Für mich ist ein Schritt zurück, strategische Allokation, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das war also mit einer der Hauptmotivationen, warum wir mit Now an den Start gegangen sind. Du hast einfach nur durch den fehlenden Zugang zu Private Alternative Markets, hast du halt ein relativ limitiertes Renditepotenzial. Wir unterstellen jetzt mal, du bist jetzt kein Profi-Trader, Stockpicker, sondern machst es nebenher, also passiv. Und du hast einfach durch den Zugang als Retail-Investor hast du ein relativ eingeschränktes Renditepotenzial. Weil du kannst klar, durch die strategische Allokation, ich sage, ich gehe jetzt nur auf Festgelder, da ist jetzt mittlerweile auch Möglichkeit, 4% Return zu erwirtschaften, cool. Ich gehe in den Kapitalmarkt, breit diversifiziert über einen ETF, da hast du zwischen 7 und 8, vielleicht 8,5% Potenzial, cool. Aber du hast gar nicht die Möglichkeiten, in andere Assetklassen zu gehen, weil die nicht zugänglich waren oder nur mit einer recht hohen Hürde zugänglich waren und dir Renditepotenziale von 14, 15, 16, 17% davon zu partizipieren. Das ist so das erste Thema. Du hast einfach durch den fehlenden Zugang hast du weniger Renditepotenzial auf Portfoliosicht.
Ja, also mein All-World-ETF ist halt nur im Kapitalmarkt.
Genau. Und andere Asset-Klassen haben halt andere Charakteristika. Ist ja immer so, wie jetzt ein Festgeld andere Charakteristika hat als ein MSCI World oder ein All-World-ETF. Ja. Also andere Charakteristika und andere Renditepotenziale. Genauso hat ein Private Market Investments andere Renditepotenziale, aber auch andere Charakteristika wie jetzt die Illiquidität. Das ist so das eine, warum macht das Sinn? Man kann sich mehr Rendite ins Portfolio holen. Das zum einen, aber zum anderen das Thema Diversifikation. Du hast auch Asset-Klassen, die laufen nicht gleich wie der Kapitalmarkt. Also warum sag mal, ich gehe in All-World-ETF anstatt in Single-Aktien? Weil, wenn ich in Single-Aktien gehe, ich habe zum Beispiel nur BMW, Mercedes und Porsche in meinem Depot. Wenn der Automobilmarkt einbricht, bricht das gesamte Portfolio ein. Wenn ich aber ein All-World-ETF habe, dann bricht zwar immer noch der Automotive-Markt ein, aber die anderen Aktien nicht. Und so heißt, dann wird es halt ausgeglichen. Genau. Wenn die einen fallen, steigen die anderen. Und genau das Gleiche geht aber auch Asset-Klassen übergreifend. Also du du bist breit diversifiziert im Kapitalmarkt, aber wenn der Kapitalmarkt als Ganzes, ich bin sicher, der ein oder andere kann sich auch noch ans Frühjahr 2020 zurückerinnern, da ist ja auch der Gesamtmarkt eingebrochen, also im ersten Schritt. Da gibt es eigentlich Asset-Klassen, die wären da oder sind da nicht mit eingebrochen. Also jetzt gerade Private Markets hat eine, oder Private Equity hat eine negative Korrelation zum Kapitalmarkt oder Infrastrukturinvestments, weil sie halt einfach komplett andere Charakteristika haben und andere Abhängigkeiten. Weil klar, Kapitalmarkt bricht ein und irgendwie den ganzen Unternehmen geht schlecht, weil die ganzen Lieferwege sind kaputt, Supply Chain Probleme und alle sind im Homeoffice und es geht gar nichts mehr, die Welt steht still. Aber nichtsdestotrotz ist gerade bei Infrastruktur der Solarpark, die Sonne, die schien noch, meine ich, also, auch während Covid. Das heißt, da wird halt trotzdem Geld und Strom erwirtschaftet und durch den Zugang zu alternativen Investments und Private Market Investments kannst du halt Schwankungen am Kapitalmarkt teils ausgleichen, überkompensieren und deswegen bringt es mehr Stabilität. Es muss ja gar nicht zwingend der Renditeaspekt sein, aber es bringt mehr Stabilität in dein Portfolio, im Gesamtportfolio-Kontext.
Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage, da fand ich das Wording auch zum Schluss ganz spannend. Wie sucht ihr bei Now eigentlich die Investments aus? Worauf achtet ihr, damit das Zeug auch wirklich gut ist?
Finde ich sehr sympathisch. Also bei uns, ich hab durch meine bisherige Tätigkeit im Family Office einen recht guten Zugang zu Asset Managern, zu Investmentbanken. Das heißt, mir wird auch relativ viel rangetragen an potenziellen Investments. Zusätzlich haben wir uns mit Now jetzt auch einen ganz guten Namen gemacht in der Branche. Das heißt, wir kriegen extrem viel sogenannten Dealflow. Also wenn es irgendwie Funds gibt oder irgendwelche Investments gibt, landet recht viel bei uns auf dem Tisch. Und die schauen,
schön, dass du das Wort auch direkt erklärst.
Ohne sonst hättest du ja wieder hier angefangen. Was ist ein Dealflow? Also sehen relativ viele Investments und durch die Erfahrung, die wir im Team haben und durch die Tätigkeit, die ich davor ausgeübt habe, schaue ich halt, in welches Investment würde ich investieren? Also welche Investments passen zum einen vom Risk-Return-Profil, also Chance-Risiko-Profil, was finde ich da gut? Passt es auch von der Struktur zu unserer Zielgruppe? Also für jetzt unsere Community, weil klar, es kann jetzt sein, es ist ein bockstarkes Investment, extrem coole, also super Rendite, alles genial, aber es ist halt illiquide für 40 Jahre oder so. Das würde dann eher nicht, da würde das Zeug kein Platz auf die Plattform kriegen. Wir standen halt zum einen so Themen, ist es liquide, sind die Kostenstrukturen fair, haben da auch einige Principles bei uns auf der Webpage stehen, also die Punkte, sind die Kostenstrukturen fair, ist es ein Asset Manager, dem wir Vertrauen schenken können, ist jetzt nicht neu am Markt, ist sowas, was mir wichtig ist. Und so ganz einfach gesagt, ist es ein Investment, in das ich selbst auch investieren würde. Das ist für mich immer so das Hauptqualitätskriterium, weil ja, also bei uns finden Produkte auch immer erst einen Weg auf die Plattform, wenn wir die ausgiebig getestet haben. Das ist zum einen natürlich eine Due Diligence, wir schauen uns alles an, gucken uns durch den guten Dealflow auch viele ähnliche Produkte von verschiedenen Anbietern an, wählen dann die für uns die besten Produkte aus, also selektieren die vor oder kuratieren sie und dann testen wir die auch im Trading. Also zum Beispiel Henrik und ich haben jetzt auch Produkte, die ihr hoffentlich alle bald in ein paar Monaten über uns erwerben werdet, haben wir schon im Portfolio, weil wir testen die auch. Und das heißt, wir haben auch in der Regel in die ganzen Produkte, die wir bei uns haben, ein eigenes privates Exposure. Das ist jetzt auch nicht mit der Company, sondern wirklich mit unseren privaten Geldern. Das heißt, es müssen alles Produkte sein, hinter denen wir voll stehen. Und das ist so, ich glaube, das ist so das größte Selling-Argument, dass wir selber privat mit unseren Geldern nahezu alle Investments reingehen. Wir haben jetzt mittlerweile, das finde ich auch spannend, ne? Wir haben jetzt ein Update gemacht, wir haben, glaube ich, 140 Emissionen schon gemacht von
Aktienanleihen.
Von Aktienanleihen bei uns. Ja. Da bin ich jetzt nicht überall drin, aber
hätte mich stark beeindruckt.
Aber das ist tatsächlich krass, da war ich sehr überrascht. Ja, wir sind wirklich unser Team investiert sehr, sehr aktiv auch mit. Ja. Und ich glaube, das ist so mit eines der größten Qualitätssiegel, dass wir jetzt selber quasi mit der Community mit investieren. Was sind Themen wie Chance-Risiko-Profil, passt auch zu unserem Ansatz, passt nicht zum Ansatz, ist eine Asset-Klasse, die wir gut finden, ist eine Asset-Klasse, die Community gut findet. Das lassen wir natürlich auch wieder einfließen, weil es ist ja schön, wenn ich eine starke Meinung habe zu irgendeiner Asset-Klasse, aber da hat keiner Lust drauf, außer mir, dann bringt es eigentlich nichts. Das lassen wir noch einfließen, dann gucken wir, klar, ist es Struktur, ist die Transparenz, sind die Gebühren transparent, sind die Gebühren fair, ist es ein Asset-Manager mit Track-Record und so Themen fließen da ein bei dem Zeug.
Bei dem Zeug. Die nächste Frage knüpft so ein bisschen dran an, und zwar, warum gibt es bei Nao eigentlich nur Funds auf der Private Market Seite, in die wir investieren können, und keine Einzel- oder Direktinvestments?
Mhm. Ja, das Thema, warum sagen sehr, sehr viele im Kapitalmarkt, dass es Sinn macht, in All-World-ETF zu gehen, anstatt Single-Stock-Picking, weil es im Großteil der Fälle erfolgsversprechender ist für die Anlegenden, weil es macht absolut Sinn zu diversifizieren, und es ist nicht nur relevant im Kapitalmarkt, es ist auch relevant im Private Market, zumal im Private Market, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, ist auch das Thema strategische Beratung und Support der Beteiligung ein wesentlicher Aspekt bei dem Stiften von Wert, ne? Und deswegen setzen wir auf Manager, die jahrelang Know-how haben, die wissen, welche Zielinvestments könnten sinnvoll sein, sind vielversprechend, und schaffen Zugang zu diesen Managern. Weil sonst, wenn du sagst, ich baue mir jetzt ein diversifiziertes Private Market Portfolio aus, bei einer Aktie ist wenigstens alles zugänglich, aber dann auch bei einem nicht börsennotierten Unternehmen, dass jeder unserer Anleger eine Due Diligence macht und sagt, ah, das passt genau zu meinem Risikoprofil. Ich glaube, da macht es eher Sinn, das Exposure über eine gemanagte Lösung ins Portfolio zu holen, nicht über Single Investment. Zu unserer Philosophie. Also lieber Zugang schaffen zu guten Managern, die es gut machen können, als da selber auswählen zu müssen. Wenn man da aus meiner Sicht in aller Regel, ich weiß jetzt nicht, ob auch irgendwelche Fundmanager bei uns den Podcast hören, dass man in aller Regel besser beraten, wenn man sich da auf Manager verlässt. Klar, wenn du jetzt ausgewiesener Private Market Profi bist, sieht es natürlich anders aus, wenn du irgendwie selber ein Portfolio aufbauen kannst, aber das sind ja die wenigsten. Deswegen ist eher wichtiger, also die Allokation an sich definiert schon vor, eigentlich wie deine Performance aussehen wird, aber nur mit der Entscheidung, ich gehe in Private Markets, gar nicht, ich gehe jetzt in explizit den und den Titel, hast du schon in aller Regel einen positiven Renditeeffekt auf deine Portfolio-Performance.
Was passiert eigentlich, wenn so ein Investment in Private Markets mal nicht so läuft? Gibt es da irgendwie einen Plan B?
Das ist fast Werbung für die Frage davor. Ich habe mir die Fragen tatsächlich davor, habe ich auch noch nicht gesehen. Deswegen, also das Ding ist ja, da macht wiederum nochmal bestätigen die Aussage von davor, es macht halt Sinn, diversifikativ ranzugehen. Wenn du halt ein Single Private Market Investment hast, in Hendrik seine GmbH, und der Hendrik, der hat halt irgendwie doch nicht ausgeschlafen, dann 2, 3 Fehlentscheidungen getroffen, die geht halt unwahrscheinlich bei dir. Dann geht zum Beispiel, also klappt es nicht, die geht in die Insolvenz, dann ist es blöd, weil dann ist halt mein ganzes Geld weg. Oder ich werde halt ein bisschen irgendwie noch, wobei dann bin ich Eigenkapitalgeber und nee, kriege ich gar nichts mehr. Mhm. Also das ist halt einfach doof gelaufen. Deswegen ist halt der Sinn, dass du diversifiziert rangehst, und jetzt bei Private Equity, also Investment geht schief. Du hast zum Beispiel 50 Portfoliofirmen in dem Fonds, dann geht eine schief, idealerweise performen die anderen ganz gut. Klar, es gibt unterschiedliche Stages. Unsere ist ein Growth- und Buyout-Fonds, das heißt, sind schon recht reife Fonds, also reiche Zielunternehmen, die da erworben werden oder an denen Anteile erworben werden.
Also reif in dem Sinne, Growth und Buyout, die wachsen
gibt's
gerade
schon,
sehr
ja,
gibt's
stark. Schon länger,
und
genau. Und gibt es ja noch so das Subsegment Venture Capital im Private Equity-Bereich. Da ist eigentlich die Quote jetzt nicht bei 90% oder so, ist wenigstens so viel wert beim Exit. Da gehen halt auch super viele schief. Aber da ist halt auch der Diversifikationseffekt, dass es halt überkompensiert wird durch andere, die durch die Decke gehen, da hat eine extreme Wertsteigerung erfährst. Das heißt, im Portfolio-Kontext, weil wir Fonds anbieten, keine Single-Investments, ist es aller Voraussicht nach nicht so schlimm auf das Gesamtinvestment, weil die anderen es kompensieren, zumindest das Ziel ist, die anderen es kompensieren oder überkompensieren. Zusätzlich hast du ein Management, das sich darauf fokussiert, dass genau sowas nicht passiert, aber klar, steckt nicht drin, wenn jetzt irgendwie ein kompletter Wandel vom Konsumverhalten und das eine Unternehmen gesagt, genau anders abgestellt, strategische Fehlentscheidung kann passieren. Und durch die Charakteristika, dass die Unternehmen nicht super jung sind, also zumindest bei dem Produkt, das wir bei uns anbieten, gibt es auch meistens irgendwie so ein Second Way Out für den Fundmanager, der sagt, ich muss es nicht komplett abschreiben, sondern ich verkaufe es halt dann unter meinem Einstandspreis an irgendjemand anderen, irgendwie an einen Wettbewerber, der das spannend findet, oder einen anderen Private Equity Fonds, der sich auf Restrukturierung oder so etwas fokussiert hat. Also das
Ja, aber also ganz konkret jetzt auf die Frage letztendlich, gibt es irgendwie einen Plan B? Ja, den gibt es halt, also zumindest auch bei den Produkten von Now immer. Der Plan B ist dann verkaufen.
Klar.
Letztendlich vom Produkt, ne? Also klar, wenn du dir jetzt mal das Produkt ausprobierst, was Robin ja auch gerade schon gesagt hat, hast du bei uns dann einfach die Möglichkeit, eher zu verkaufen als normal. Private Equity Produkten eher zu verkaufen bedeutet, alle 3 Monate ganz konkret bei unserem Fund, was schon sehr, sehr häufig ist in der Private Equity Welt.
Also voll, voll. Klar, du hast halt also ein paar Regeln immer bei den Verkäufen, dass es nicht das gesamte Fondsvolumen veräußert werden kann. Da gibt es halt ein paar Regelungen immer je nach Fondsstatuten. Aber klar, also kannst du dich auch wieder trennen von dem Investment. Aber ja, auch jetzt mit dem Zielinvestment ist ja immer, Private Markets unterliegen auch Schwankungen. Das ist wie eine Aktie, die geht jetzt nicht wie auf Schienen nur nach oben.
Ja.
Aber mit dem, also im Portfolio-Kontext, wenn da in dem Fonds was schief geht, kann es meist überkompensiert werden, wenn du als Anleger nicht happy bist mit der Performance des Funds, kann man sich auch wieder trennen. Klar, genau.
Wie lange muss ich mein Geld denn mindestens in Private Market stecken lassen? Ist das was für Geduldige oder auch für mich als Ungeduldigen?
Durch die semi-liquide Komponente kann man auch ungeduldig sein, aber die Historie lehrt oder auch die Mathematik, dass je geduldiger man ist, desto besser die Performance ist. Das ist ja immer ein Zinseszinseffekt. Das heißt, die Rendite werden weiter, also die Gewinne werden wieder angelegt und damit wieder Gewinne gemacht. Das ist ein Zinseszinseffekt, so Compounding-Effekt. Das heißt, je länger, desto besser. Aber es ist Kapitalmarkt genauso. Das heißt eher, also es ist immer gut, wenn man bei Anlage geduldig ist und wenn man sagt, das Geld, das brauche ich vielleicht in einem Monat, zwei oder auch in einem halben Jahr, dann ist es sicherlich das falsche Investment. Da gibt es andere, die besser passen. Aber wenn man sagt, das kann ich langfristig investiert lassen, das Geld, dann kann das absolut Sinn machen. Also wenn es zu einem eigenen Risiko oder zu einem eigenen Risikoappetit passt.
Mhm. Kommen wir zur letzten Frage, die ich hier notiert habe aus der Community. Gibt es Private-Market-Produkte, die auch mehr auf speziell ökologische Faktoren achten?
Yes, gibt es. vielen Dank. Nee, gibt es. Und auch direkter als, also aus meiner Sicht, direkter als bei, nicht nur aus meiner Sicht, es ist ja de facto so, auch direkter als bei Aktien. Also bei Aktien hast du ja irgendwie Artikel 8 vor oder so, die sind jetzt nicht bewusst, schränken die Umwelt, aber die sind nicht bewusst schlecht für den Umweltschutz. Und durch Private Markets kannst du halt direkt, ich hatte es ja vorher mit dem Corona-Beispiel skizziert bei Infrastruktur, da kannst du halt direkt irgendwie in grüne Energie investieren, also direkt in einen Windpark oder direkt in einen Solarpark. Das heißt, ja, gibt es, dann gibt es zum Beispiel Waldprojekte, da bin ich gerade so am Sourcen noch für uns, ob wir das auch irgendwie auf die Plattform bekommen, dass du halt direkt in Wald und Aufforstung investierst. Also gibt es viele, viele, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also Frage, ganz klares Ja, das funktioniert.
Ja, schauen wir mal, da wird sicherlich was, du hast ja gerade angesprochen, auch demnächst bei uns auf der Plattform zu finden sein. Ja, vielen lieben Dank, Robin. Vielen lieben Dank an die Community vor allem für die ganzen vielen spannenden Fragen. Wenn eure Frage nicht dabei gewesen ist, schickt uns gerne eure Fragen und wir gehen gerne darauf in den nächsten Folgen ein. Das war's mit der heutigen Folge. Die Folge kommt, oder wenn ihr sie hört, ist Karfreitag. Wir wünschen euch ein schönes, langes Wochenende und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Danke dir, Robin.
Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.